Wir sind jetzt beim letzten Teil unserer Predigtserie Menschen wie du und ich. Oh, da haben wir Besuch bekommen, aber dazu gleich. Wir werden das Thema in drei Teilen machen. Einmal werden wir die Geschichte, die in Richter 4 und 5 steht, zuerst mal entdecken, um was geht's. Das machen wir mit einem kleinen Anspiel. Den zweiten Teil wollen wir tiefer gehen, verstehen. Was will das uns sagen? Und im dritten Teil, Wolfgang hat das mal gemacht, das fand ich toll, Predigt to go, wollen wir einfach für uns persönlich sehen, hey, was können wir damit heute und morgen, nächsten Tage damit anfangen? Also nach dem Motto entdecken, verstehen, anwenden, das ist die Eva-Methode mal für die Predigt. Ja, wollen wir anfangen? Unsere Geschichte fängt an, dass das Volk Israel 20 Jahre lang vom Kanaaniterkönig unterdrückt wurden. Tag für Tag. Und der hatte eine ziemlich gute Waffe, der hat 900 eiserne Streitwagen. Und das war damals das Allermodernste, was da auf dem Markt gab. Und wenn da irgendein Dorf keine Steuern zahlen wollte, da hat er 2, 3 von seinen Wagen mal durchgeschickt und die Sache war wieder geklärt. Das Volk litt unsagbar darunter. Und sie beteten zunächst und zum Schluss schrien sie zu Gott. Und Gott hat geantwortet. Nicht indem er irgendwie einen Blitz vom Himmel schickte, sondern er sprach zu Deborah. Deborah war eine Prophetin und eine Richterin in Israel. Hallo Deborah. Gekennzeichnet, sie hatte ein großes Ohr für Gott und hörte, was Gott sagt. Und mit dem Mund hat sie das verkündet, was Gott ihr gesagt hatte. Ach, Deborah, komm mal hierher. Jetzt hat Gott ihr klar gesagt, hey, es ist möglich, diesen Kanaaniterkönig mit seinen 900 Streitwagen zu besiegen. Und zwar, Barak könnte das machen. Und Barak, oh, das ist ein kleines Problem, der hat 130 Kilometer weiter nördlich gewohnt am See Genezareth und Deborah so nördlich von Jerusalem in Nähe von Bethel. Als Barak das hörte, okay, muss er sich schon entscheiden, lasse ich mich rufen oder bleibe ich an meinem schönen See und setze mich auf die Couch? Barak ist gekommen. 130 Kilometer, das wäre heute sowas, ach, das könnte man mit dem Fahrrad, eine tolle, lange Fahrradtour, morgens 7 Uhr aufbrechen, abends ist man dort. Manche Leute machen das auch zu Fuß. Also ich habe gelesen, da ist einer im Sauerland 125 Kilometer in 24 Stunden gelaufen. Also Barak macht sich jetzt auf zu Deborah. Und als er nach seinen 130 Kilometer endlich bei Deborah war, dann sagte Deborah ihm, hey, das hat mir Gott gezeigt für dich.
Der Herr, der Gott Israels, befiehlt dir, rufe 10.000 Soldaten aus den Stämmen Naphtali und Sebulon zusammen und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich werde dafür sorgen, dass Sisera, Jabins Heerführer, mit seinen Wagen und seinem Heer zum Fluss Kishon kommt. Dort gebe ich ihn in deine Gewalt.
Und unser großer Feldherr, der hat auch eine großartige Antwort auf diese Anfrage.
Ich werde nur gehen, wenn du mitkommst. Ohne dich mache ich nichts.
Oh, klingt sehr, aber der weiß, 900 Streitwagen, das ist was. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Zirkusgeschichte. Da ist ein Clown und fährt auf dem Drahtseil mit dem Schubkarren. Einmal hin, einmal her. Und noch einmal hin und einmal her und die Leute klatschen begeistert. Und er fragte, hey, glaubt ihr, das mache ich nochmal? Ja, sagt das Volk. Und insbesondere ein kleiner Junge sagt ganz laut, ja, das schaffst du. Und dann sagt der Clown zum Jungen, ja, komm hoch, setz dich in den Schubkarren, da fahren wir drüber. Und der kleine Junge dreht sich um zur Mama. Ach, kommst du auch mit, dann machen wir das. Also so ähnlich kommt mir hier die Geschichte von Deborah und Barak vor. Also wenn du mitkommst, dann traue ich mir das. Und Deborah kommt auch mit. Und sie gehen wieder 130 Kilometer. zum See Genezareth. Dort machte sich Barak auf, um einfach Soldaten aus dem nördlichen Gebiet Sebulon und Naphtali zusammenzusuchen. 10.000 Mann. Okay, das sieht schon ganz gut aus. Und sie gingen so etwa 20 Kilometer weiter auf einen hohen Berg, den Tabor. Der sieht so aus wie unser Bussen. Also ziemlich so ein Kegel, ragt aus der Landschaft raus. Und da oben platzierte er sich mit den 10.000 Soldaten. Ich glaube, das hat er extra gemacht, weil er dachte, die kommen mit ihren Streitwagen da nicht so gut hoch. Und dann fing es auch noch an zu regnen. Also so wie es bei uns in den letzten Monaten schon mal geregnet hat, es kam zu Überschwemmungen. Und Barak wusste gar nicht, was soll man jetzt machen? Und die Deborah, die schubste ihn wieder.
Greif an.
Okay. Sie stürzten in die Tiefe und denn der Sisera hat schon gehört, da oben, da rührt sich was in Israel. Und er kam mit seinen 900 Panzern da und seinem Fußvolk. Und da sieht man, was Gott da gewirkt hat. Was machen alle seine eisernen, schweren Streitwagen, wenn die Flüsse überschwemmt sind? Die blieben stecken. Und ganz Israel verfolgte die Soldaten und sogar der Sisera, der Chef von denen, der ist aus dem Wagen rausgesprungen, denn so kam er nicht mehr richtig vorwärts. Seine Soldaten sind Richtung Westen geflohen. Er dachte, wenn die alle nach Westen fliehen, fliehe ich nach Osten. Da verfolgt mich wohl keiner. Und er kam dann zu einem Zelt von der Jael. Die Familie vom Jael, die war mit den Kanaanitern befreundet. Sie war, ja, an sich gehörte sie zu Israel. Sie war mit dem Schwiegervater von Mose, waren die ganze verwandt und ja, aber irgendwie, es war in der Zeit günstiger mit diesem Kanaaniterkönig sich zu verbünden. Gut, dann kam dieser Sisera total fertig zu der Sisera ans Zelt und Sisera sagte zu ihm:
Komm herein, mein Herr, um hier bist du sicher.
Das hört sich ja irgendwo ganz nett an. Und der Sisera ging auch mit rein und dann passiert es. Was hast du denn dann gemacht?
Als Sisera schlief, nahm ich einen Teilpfosten und einen Hammer, schlug ihn durch die Schläfe und spießte ihn auf.
Boah, brutales Ende der Geschichte. Aber damit war der Kampf zu Ende. Die einzige Frage, was ich mir stellte, war, wer hat den Fußboden da sauber gemacht? Aber das ist eine andere Geschichte. So hat Gott einfach Israel den Sieg gegeben. Deborah spielt eine Rolle, Barak spielt eine Rolle und Jael spielt eine Rolle. Das war's, unser tolles Stegreifspiel, ungeübt. Herzlichen Dank. Kommen wir zum zweiten Teil. Wir wollen tiefer verstehen, was hat diese Geschichte mit uns heute zu tun. Da bräuchte ich jetzt so langsam meine erste Folie. Genau. Das Ganze ging los, indem Israel gebetet hat. In Richter 4 lesen wir das, wer das nachlesen will. Und Israel hat nicht nur gebetet, Herr, hilf uns, die unterdrücken uns sehr. Nein, es hieß da, nächste Folie, die Israeliten schrien zum Herrn. Wann haben wir das letzte Mal zu Gott geschrien, dass uns eine Not so sehr betroffen hat und boah, und das war nicht nur eine persönliche Not, sondern das war eine Not vom Volk. Wenn wir in die Zeitung reinschauen, da sehen wir viele Nöte. Beten wir da? Herr, hilf uns! Der Herr hat eingegriffen und der Herr hat geholfen. Das ist unser zweiter Punkt. Der Herr greift ein. Und da könnte man meinen, okay, was könnte Gott machen? Also ähnlich wie Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, gesagt haben zu Jesus, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen und die Sache ist erledigt. Das wäre eine Lösung vom Problem gewesen. Aber Gott macht das ganz anders. Gott benutzt Menschen, benutzt dich und mich, um hier eine Wendung zu schaffen. Natürlich greift er ein, aber die Leute, die hier auf der Erde wirken, wir sind Gottes Füße, Gottes Hände, Gottes Mund. Und das kommt da voll zum Ausdruck. Ich habe Richter 4 und 5 alle Verse in den Computer eingegeben. Der hat mir die Wörter alle gezählt und ein Bild gemacht. Die Wörter, die groß gedruckt sind, kommen am häufigsten vor. Wenn man das also jetzt anschaut, da ist Barak schon ziemlich groß. Er kommt sehr häufig vor. Aber der Herr, der kommt am meisten vor. Der Herr ist am Wirken. Er spricht zu Deborah. Er sorgt dafür, dass dieses Unwetter kommt. Er sorgt dafür, dass da Panik entsteht beim Heer von den Kanitern. Er ist im Hintergrund volle Pulle dabei. Während die anderen, Barak, Deborah und die Jael, die sind zwar da, aber der Herr ist größer. Und das ist das Tolle, einfach zu sehen, obwohl der Herr Menschen benutzt, er ist im Hintergrund immer da und wirkt für uns. So, als nächstes kommt dann die Deborah ins Spiel. Die bekam eine Prophetie. Das heißt, sie hat einfach gesehen, hey, da können wir was machen. Gott möchte diesen Barak doch für uns als Kämpfer da voranschicken, um Israel zu befreien. Wie sieht's bei uns aus hier in der Gemeinde mit prophetischen Gaben? Ich denke, darüber sollte man nachdenken, denn das ist hier eine wichtige Stelle, wo es dann nicht geht, ja, jetzt kämpfen wir gleich, sondern Gott sprach zu Deborah. Wo sind hier die Männer und Frauen, die ein großes Ohr haben nach oben und die ein Sprachrohr Gottes sind? Wir haben das ab und zu hier auch in der Gemeinde gemacht, dass Wolfgang gefragt hat, hey, hat jemand irgendwie ein Bild, einen Eindruck, den er hier vorne mal sagen will? Und das, denke ich, sollte man einfach sehen. Gott redet durch die Propheten. Und dann erst kommen die Apostel, die gesandt werden. Und das war unser Barak. Nächste Folie. Ja, ich habe hier aus 1. Korinther 12 nochmal hier. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten. Und dann unten bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Gott möchte, dass wir unsere Gaben entwickeln. Ich habe dieser Tage auch einen Test mal gemacht. Es gibt ja im Internet verschiedene Gabentests. Ich habe den von Campus für Christus genommen, habe den mal ausgefüllt und dann meiner Frau gezeigt und die sagte, ja, das kommt gut hin. Da kann man einfach seine Gaben entdecken, aber dann gilt es auch, diese Gaben anzuwenden, in die Gemeinde, in seine Umfeld, das Ganze mit einzubringen. Okay, jetzt kommt so langsam der Barak ins Spiel. Barak lässt sich rufen und kämpft. Also ich finde es schon, als ich überlegt habe, warum zählt dieser Barak zu den Glaubenshelden, die in Hebräer 11 genannt worden sind. Also er ist schon eher der Schüchterne und ach, die Deborah, die ist doch die handelnde Figur hier. Ich denke, dieser Barak, dass er sich rufen lässt, das ist schon eine dicke Sache. Diese 130 Kilometer zu der Deborah hinzugehen. Und dann, ich gehe ja mit, wenn du mitgehst, ist zwar ein bisschen, ja, klingt nicht von starkem Selbstbewusstsein, aber er geht. Und er geht mit ihr, geht in den Kampf, lässt sich auch stupsen, um den Kampf zu gehen. Also mir ist da eingefallen, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und hinter jeder starken Frau, so heißt das bei uns in der Ehe meistens, steht ein Mann, der bremst. Er hat sich einfach schieben lassen. Und er hat wirklich da was Tolles vollbracht. Ich habe den Ingo, unseren Berufssoldaten, gefragt, wenn du da oben mit den 10.000 auf dem Berg Tabor stehen würdest und mit deiner kleinen Truppe, die mit dir geht, und dann hätte Barak gesagt, okay, let's go, wir greifen an, was hättest du dann gemacht? Und Ingo sagte, ich wäre zunächst mal oben geblieben. Das ist mal viel zu gefährlich, das ist ein Selbstmordunternehmen, gegen diese eisernen Wagen da in Krieg zu ziehen. Ja, aber Barak hat's gemacht. Ja, er hat sein Leben da eingesetzt für die Sache Gottes, für das Volk Israel. Nächste Folie. Aber nicht alle, die er einfach rekrutieren wollte, ließen sich rekrutieren. Da gab es einige, die haben gesagt, ach nee, also zum Beispiel die Stadt Meros, denn sie kam dem Herrn nicht zu Hilfe. Sie standen den Soldaten Israels nicht bei. Ja, und das wird es immer geben, wenn wir irgendwelche Projekte haben, dass nicht alle mitmachen. Oder der Stamm Ruben konnte sich nicht entschließen. Warum bliebst du daheim bei deinen Schafenhirten? Um das Flötenspiel bei den Herden zu hören? Ja, irgendwo daheim ist es gemütlicher, als in den Kampf zu ziehen. Gilead blieb untätig östlich des Jordans. Und warum hielt sich Dan bei den Schiffen auf? Asa saß still am Ufer und blieb gemächlich sitzen an seinen Buchten. Naja, das ist auch das Bild, wenn wir heute durch die Gemeinden schauen. Immer wieder gibt es Leute, die aktiv sind und andere, die ein bisschen gemütlicher sind. Und dieser Text fordert uns auf, hey, lasst uns mit diesem Barak ziehen und irgendwelche Projekte angehen. Lasst uns rufen und kämpfen. Als ich hier in die Gemeinde kam, bin ich auch gerufen worden, mehrmals. Horst, könntest du im Bistum mitarbeiten? Meinte da so eine prophetische Frau. Und ich dachte, ja, ich ließ mich rufen. Nächsten Sonntag, hey, könntest du Kuchen backen? Alle Vierteljahr kommt das nur vor. Okay, mache ich auch. Und dann kam Ute, Horst, kannst du in der Kinderarbeit mitmachen? Ich ließ mich auch rufen. Also es gibt viele Sachen, wo man sich rufen lassen kann. Aber es gibt auch Dinge, wo man selbst initiativ werden kann und einfach vorwärts gehen kann. Und darum, lasst uns einfach Gott bitten, dass er uns einfach diesen Blick schenkt. Danke. Gut, hier sehen wir nochmal, dass das Ganze, was Gott getan hat, das Volk der Kanaaniter, die angegriffen haben, die kamen in Panik und der Fluss Kishon, der schon seit Urzeiten fließt, riss die Feinde mit sich fort. Aber das hatten wir auch die Tage, als wir auf der Lauter Boot gefahren sind und gekentert sind. Also das war schon ein Abenteuer. Also der Fluss riss fast uns und das Boot mit weg. Gut, dass Matthias uns geholfen hat, sonst hätten wir das Boot nicht mehr hingekriegt. Also das war schon was Wildes, wenn so ein Fluss richtig voll Wasser hat und man da drin ist. Und Gott hat das bewirkt. Einfach so hintenrum und es klappte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, jetzt kommt dieser grausame Teil. Aber irgendjemand muss die Drecksarbeit machen. Das war ideal gewesen. Auch sie gehört zu diesem Team, die diesen Auftrag mitmachen musste. Sie hat nur einen ganz kleinen, klitzekleinen Teil an diesem Ganzen, aber sie hat es erfüllt. Ihr Haus war letztendlich ja ein bisschen mit den Israeliten verschwägert. Als Israel das Land eroberte, waren sie auch dabei, die mitgeholfen haben, die ganzen Völker da zu vertreiben. Aber jetzt irgendwie war es viel angenehmer für sie, mit diesem Kanaaniter-König einen Bund zu machen. Und doch im rechten Augenblick hatte Jael sich einen Schubs gegeben. Hey, ich will auf der Seite Israels sein. Ich will auf der Seite Gottes sein. Vielleicht hat sie mitgekriegt von diesem großen Sieg und dachte sich, hey, ich glaube, da ist die Wahrheit. Da will ich mitmachen. Das ist irgendwie der richtige Weg. Ja, und dann kam diese brutale Geschichte. Na gut, jeder macht, was er kann. Die Pfadfinder eben machen das eben so. Ein anderer hätte das vielleicht nicht so gemacht. Okay, kommen wir zum dritten Teil. Predigt to go. Was kann man da für sich, für die nächsten Tage mit sich nehmen? Also dieser erste Punkt hat mich schon ziemlich bewegt und denke, ja, da gibt es was für mich einfach zu lernen. Die Not sehen, ah, das tun wir mal, Fernseh gucken, Zeitung lesen, aber da Betroffenheit spüren und zu beten. Torrey schrieb, die einzige Sorge des Teufels ist es, Christen vom Beten abzuhalten. Wenn der Teufel einen Mann oder eine Frau sieht, die wirklich an Gebet glaubt, weiß, wie man betet und die auch wirklich betet, und vor allem, wenn er eine ganze Gemeinde sieht, die vor Gott im Gebet steht, dann zittert er wie nie zuvor, denn er weiß, dass sein letzter Tag in dieser Kirche oder Gemeinde gekommen ist. Gebet macht einen Unterschied. Ja. Und da denke ich, ist der erste Punkt, hey, lass uns einen Schubs geben und einfach mehr ins Gebet gehen. Nächster Punkt. Auf das Eingreifen Gottes warten. Letzten Sonntag haben wir ein Lied gesungen. Und ja, ich weiß, mein Gott ist größer. Er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Er ist Sieger in Ewigkeit. Als ich diesen Text mit dieser Predigt verglichen habe, fiel mir auf, ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Das könnte einem zur Passivität hinführen. Ach, Gott macht das schon. Ich bete und Gott kämpft. Ist doch einfach. Aber in der Geschichte sehen wir es, Gott will uns benutzen. Unsere Füße, unsere Hände, unseren Mund, unsere Ohren. Gott will uns Menschen dazu benutzen, um hier Gottes Reich zu bauen. Gottes Gerechtigkeit hier auf der Erde, Gottes Willen soll sich hier ausbreiten. Und da sollen wir auch aktiv werden. Das Eingreifen Gottes geschieht sehr oft durch uns. Ganz nebenbei eine persönliche Frage, ich gebe euch mal ein bisschen Zeit auch nachzudenken. Habt ihr in der letzten Zeit irgendwie erfahren, dass Gott durch Menschen gearbeitet hat? In eurem Umfeld? Wo hat Gott gearbeitet? Durch Menschen. Denkt mal kurz drüber nach. Hat jemand, ja, vielleicht mal kurz den Arm heben, wer meint, er hätte da gesehen, hey, Gott arbeitet durch Menschen? Ja, einige, ja. Das ist, scheint irgendwie normal zu sein, dass Gott Menschen benutzt. Und das ist ja toll so, dass wir einfach mit da drin sind, in Gottes Plan. Auf Gott hören und Gehörtes weitersagen. Wenn es um diese Gaben geht, denke ich, ist es auch eine Sache, diese auszuüben. Und eine Möglichkeit wäre das in unseren Kleingruppen. Wer das Gefühl hat, ja, ich habe an sich manchmal so ein Bild, so einen Eindruck, aber ich traue mir das gar nicht in der Gemeinde vorne zu sagen, könnte das mal im Hauskreis in der Kleingruppe üben. Ja? Oder wenn er meint, irgendwo hätte er andere Gaben. Die Kleingruppe ist da das sichere Übungsfeld, wo man das machen kann. Wichtig ist für Deborah, dass sie nicht nur hört, sondern das auch weitergibt, den Mut hat, das auch zu sagen. Barak, er lässt sich rufen. Das kann durch andere Menschen geschehen, das kann, indem wir irgendwas lesen, geschehen. Lassen wir uns rufen oder bleiben wir gemütlich vor unserem Ofen sitzen und, ach ja, das können die anderen tun oder Gott kann das ja tun. Oder lassen wir uns rufen und gehen auf in den Kampf. Letzter Punkt. Jael hat dann zum Schluss gesagt, ich will nicht so weltlich sein, ich möchte geistlich sein. Ich möchte mit dem Volk Israel, dazu möchte ich gehören. Und ich gebe meinen kleinen Anteil dabei und mache die Drecksarbeit. Ja, also von daher, manche müssen ja nur punktuell was tun. Bei Barak hat sich das wohl über Wochen gezogen, zu Deborah hinzuziehen, nochmal zurück, die Soldaten zu rekrutieren und dann auf in den Kampf zu ziehen. Es gibt aber noch ein Geheimnis in diesem Text. Und da kommen wir zum Schluss dahin. Der letzte Vers in dieser ganzen Geschichte, da singen Barak und Deborah ein Lied. Und der letzte Vers davon heißt, die ihn aber lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gottes Liebe, die ist es, die uns motiviert. Gott liebt mich, ich liebe Gott und deshalb lasse ich mich rufen. Deshalb bete ich. Deshalb kommen genau die Dinge, nächste Folie, die wir hier aufgeführt haben. Ich bete, ich erwarte was von Gott, ich höre, ich lasse mich rufen. Ich möchte nicht mehr weltlich, sondern geistlich sein. Die Liebe Gottes drängt uns. Wenn wir also irgendwie das Gefühl haben, hey, ich bin gar nicht mehr im Platz, ja, Gott tut nichts durch mich, dann beten wir einfach um die Liebe Gottes. Gott, schenke mir einfach diese Liebe zu dir, dass ich mich bewegen lasse, zu dir hin, zu den anderen hin. Und vielleicht kennen wir das Lied, das das auch ausdrückt, die Gott lieben werden, sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und dann wird aufgezählt, was diese Sonne alles bewirkt. Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht, aber dann kommt die Sonne und erhellt das. Viele Tränen werden noch geweint und der Mensch ist noch des Menschen Feind. Und da können Christen eingreifen. Die können tröstend eingreifen. Ja, Gerechtigkeit schaffen. Krieg und Terror, ja, da haben wir schon genug gehört, sind noch nicht gebannt. Und das Unrecht nimmt noch überhand. Ja, da sollen wir Christen dazwischen gehen. Da sollen wir als Licht aufgehen. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Amen.